Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Heute hört ihr am Anfang ausnahmsweise nur mich, denn Sarah ist schon im wohlverdienten Urlaub und ich folge ihr ab nächster Woche. Aber keine Sorge, im eigentlichen Gespräch sind wir natürlich beide dabei. Wir haben nämlich vor einiger Zeit in Berlin gleich mehrere Folgen mit großartigen GästInnen aufgenommen. Und das waren intensive, kluge und teilweise auch sehr persönliche Gespräche. Wir freuen uns sehr, dass wir euch jetzt mit in diese kleine Berlin-Reihe nehmen können. Heute hört ihr unser Gespräch mit Christina Lunz. Christina ist Autorin, Aktivistin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Viele von euch kennen vielleicht ihr erstes Buch, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht aber ihr zweites Buch, Empathie und Widerstand. Und eigentlich steckt in diesem Titel schon sehr viel von dem, worüber wir gesprochen haben. Wie können wir mitfühlend bleiben, ohne Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen? Wie können wir Widerstand leisten, ohne selbst hart oder zynisch zu werden? Und warum bedeutet Empathie eben nicht immer nett, neutral oder verständnisvoll gegenüber allen Seiten zu sein? Wir haben mit Christina über selektive Empathie gesprochen, also darüber, warum uns das Leid mancher Menschen näher geht als das anderer. Es geht um Macht, um politische Verantwortung und um die Frage, wie Empathie nicht nur eine persönliche Eigenschaft, sondern auch ein Prinzip für Institutionen werden kann. Und wir sprechen darüber, wie man in einer Welt permanenter Krisen engagiert bleiben kann, ohne sich selbst völlig aufzureiben. Seit unserer Aufnahme ist übrigens noch einiges passiert. Christina hat gemeinsam mit Düsen Tekkal ein neues Buch veröffentlicht, das heißt »Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? Für eine Gesellschaft, in der alle sicher sind«. Das Buch ist aus einer Initiative und einer Petition in Solidarität mit Colleen Fernandes hervorgegangen und darin werden 10 konkrete politische Forderungen gegen männliche Gewalt und digitale sexualisierte Gewalt formuliert. Hunderttausende Menschen haben die Petition unterschrieben und Sarah war eine der 250 Erstunterzeichnerinnen. Dieses Buch ist also auch eine sehr konkrete Fortsetzung dessen, worüber wir in der Folge sprechen. Empathie nicht nur als Gefühl zu verstehen, sondern als Ausgangspunkt für Widerstand, Solidarität und politische Veränderung. Und was mir an dem Gespräch besonders gefallen hat, Christina bietet keine einfachen Wohlfühlantworten. Sie hält Widersprüche aus, Wut und Zuversicht, Mitgefühl und klare Grenzen, das Arbeiten innerhalb von Machtstrukturen und den Widerstand gegen genau diese Strukturen. Sehr stachel und herzig also. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. So, und da bist du auch schon. Christina, herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier bei dir sein dürfen, hier in Berlin.
Ja, ich freue mich total. Danke für euren Besuch. Wie schön, dass wir hier zusammen an diesem kleinen runden Tisch sitzen.
Genau. Wir fangen direkt an mit den 3 Mini-Facts über dich, die man nicht googeln kann.
Vielleicht. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich bin für jemanden, die das nie professionell gemacht hat, wirklich ganz gut in Tischtennis.
Oh.
Ja. Und ich hatte auch, jetzt komme ich ins ein bisschen labern, aber ist okay.
Aber total. Bitte lieben wir. Bitte.
Ist hier in der Corona-Zeit. Ich noch woanders in Berlin gewohnt und hatte vor der Tür so einen schönen Platz mit ganz vielen Tischtennisplatten. Und dann Zeit war ich Single und habe dann als Dates Tischtennis-Dates gemacht.
Oh, clever.
So die beste Idee.
Wow.
Man hat so und so Spaß, weil man Tischtennis spielen kann. Man testet schon, ob die andere Person damit klarkommt, wenn man vielleicht auch besser ist.
Ja, auch so mit Frustration
ganz
und
genau.
So. Ja.
Ganz genau. Und es hat so ein klares Ende.
Ja, genau. Game, Set, Match, ja. Date vorbei.
Genau. Das so, Tischtennis. Ich habe Ich würde sagen wohl, es würde nicht nur ich sagen, es würde vor allem meine Mitgründerin beim Center for Feminist Foreign Policy, Nina, vor allem auch sagen, ich bin absoluter Prozess-Nerd. Ich liebe, also mehr als liebe, ich bin vielleicht ein bisschen so OCD, ein bisschen versteift, vielleicht mal drauf, auf sehr gute Prozesse. Ich liebe gute Prozesse. Ich liebe auch, ich könnte mir auch irgendwie so Flughafen, Logistik-Dokus irgendwie viele ständig angucken und ich und auch in den eigenen, irgendwie meinen Organisationen, den Projekten, die ich mache, ich brauche klare und schnelle und einfache Prozesse. Mich nerve unnötige irgendwie hin und her schreiben und ich liebe gute Prozesse.
Oh wow.
Ja.
Wo du gerade Flughafenlogistik sagst. Wir waren mit den Kids waren wir im Phantasialand, im Winter Wonderland oder irgendwie so heißt das. Da kam in Ferien, da sind ja unglaublich viele Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Menschen da sind. Und ich war total begeistert von der Logistik, wie die Abläufe da hin, also wie, ja, man stand nicht im Stau dahin, da rein und da wieder rauszukommen. Man kam an Essen, man kam an die Toilette, klar, bei den Fahrgeschäften steht man an, aber auch das war logistisch so auch teilweise unterhaltsam gelöst.
So lange müsst ihr noch warten, genau.
Ja, genau. Also das war toll. So ein Prozess, wo du gerade bei Flughafenlogistik dachtest, ich war total begeistert.
Wie viel Freude das bereiten kann, oder? So gute Prozesse zu sehen.
Ja. Und wie frustrierend es auch ist, wenn es nicht funktioniert. Also als ich im September aus Tansania zurückkam, musste ich in Amsterdam umsteigen und es war eine Katastrophe an der Passkontrolle, weil da irgendwie umgebaut wurde und so und ach, fürchterlich, ja.
Und ich komme dann auch los, eben Nina, die ich gerade schon erwähnte, auch müssen, sie ist genauso. Wir wurden beide durch die gemeinsame Gründung und Organisation wurden wir, glaube ich, so durch den Aufbau und müssen da übereinander oft selber lachen, weil wir dann auch so eine Tendenz haben, wenn wir in irgendwelchen Situationen sind und irgendwie, ob Supermarktkassen, die nicht gut gemanagt sind und für die Leute nicht klar ist, wenn da hinten dann doch eine frei ist oder Sitzplätze oder irgendwie, dann kommen wir sehr schnell in so Situationen, wo wir für andere Prozesse managen.
Ja,
da müssen wir manchmal aufpassen, dass es nicht übergriffig wird. Das ist sehr lustig. Prozessliebhaberin und ich würde sagen, ich identifiziere mich sehr stark über die Beziehungen, die ich in meinem Leben führe und investiere da auch sehr viel rein in mich selbst und mein eigenes Wachstum durch Dinge, die ich selber lerne und aufnehme, aber auch durch externe Unterstützung. Und bin aber auch jemand, zum Beispiel auch in einer Co-Founder-Beziehung, wo wir extern jemanden hatten, der uns begleitete. Weil bei Beziehungen, die mir somit die wichtigsten im Leben sind, tendiere ich sehr schnell dazu zu sagen, Mensch, lass uns jemand holen, damit wir die noch besser machen und uns noch besser kennenlernen. Genau, ich investiere da sehr viel in so aktive Beziehungsarbeit.
Mhm. Ja. Oh wow, letztens ist schon ein bisschen her, wir haben eine Paartherapie gemacht und da dachte ich so, es gibt eigentlich gar nicht so Beziehungstherapien für Freundschaften. Manchmal bräuchte es das auch, ne?
Ganz genau.
Das ist auch, also es gerade jetzt sagt, das mit Hilfe von außen, ne? Da dachte ich so, ja, eigentlich bräuchte es sowas. Das habe ich aber so noch nie gehört. Man kann sicherlich auch Coaches oder so dann auch, aber das ist so, also Paartherapie ist ja jetzt auch schon so ein Thema, was jetzt auch tabuisiert ist zum Teil, aber in Freundschaften würde man dann wahrscheinlich noch weniger darauf kommen und dann verliert sich sehr auseinander oder so. Ja. Oder man hat so einen Groll in sich und weiß nicht so richtig, wie und ob man es anspricht und so. Und da fände ich es auch total schön, wenn man sowas nochmal mehr auch etablieren könnte.
Total. Und da denke ich auch besonders an eine Freundin. Wir wissen, wir lieben einander wahnsinnig sehr und haben aber bei manchen Themen sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und Sprachen vielleicht auch. Und da haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Wollen wir da vielleicht gemeinsam einfach zu jemandem gehen, der das auch übersetzt und so.
Voll schön.
Und was eine tolle Möglichkeit das auch einfach gibt. Mhm. Weil manchmal braucht man wirklich nur einen Übersetzer oder jemanden, die sowas leitet und das ist einfach ein Gewinn für alle, denen die Beziehung dann auch wichtig ist.
Total, ja. Ach, schön. Ja, ich habe dich kennengelernt, vielen Dank für deine Facts erstmal. Ich habe dich kennengelernt über dein Buch über feministische Außenpolitik. Folgt dir seitdem auch auf Instagram und gerade so beim Lesen dieses Buches dachte ich so, boah, krass, wie krass du vernetzt bist auch, ne? Also da ist so dieses Netzwerken, vernetzt sein, auch auf auch viele Menschen auch zu schauen, wer hat die Wege bereitet, wo wir heute stehen und so. Und das war total, ja, das war einfach total schön, das zu lesen, weil wir ja auch in einer internationalen Organisation arbeiten. Und das war irgendwie auch nochmal schön, das auch gerade so aus dieser Perspektive auch nochmal, auch diese internationale Vernetztheit und so zu lesen und da auch viel von zu lernen. Und das war einfach total schön. Und da habe ich mich auch schon gefragt, und das würde ich dich jetzt auch gerne fragen, was treibt dich an, diese Arbeit zu machen?
Mhm. Danke erstmal, dass du das so wahrnimmst und so siehst. Und ja, mir irgendwie mein, ne, sind wir wieder bei dem Beziehungen-Netzwerk, ist ja auch Sammelsurium an Beziehungen. Ja, das ist genau, ist mir auch sehr wichtig und stecke ich irgendwie viel rein. Und tatsächlich hatte ich gestern Abend erst mit jemandem ein Gespräch, halb privat, halb professionell, und meinte dann auch, dass ich glaube, vielleicht auch weil, und das beantwortet vielleicht auch in Teilen die Frage, warum ich das alles so mache oder was mich antreibt, weil ich aus einem ganz wundervollen Elternhaus komme, aus beide Großeltern Bauern, also halb auf dem Bauernhof meiner Oma, die neben uns gewohnt hat, aufgewachsen und eine ganz, ja, ich würde sagen, vielleicht so typische Arbeiterfamilie und maximal privilegierte Kindheit in dem Sinne, dass ohne jegliche Traumata und irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, mit ganz viel Liebe und Urvertrauen und allem ausgestattet. Und eben aber kein so ein Netzwerk, was mir irgendwie was für die Arbeit von Bedeutung ist. Und ich habe ganz viel, also ich schätze so sehr die Menschen, die mit mir in Verbindung stehen und wo wir einander auch so viel gegenseitig geben auf dem Weg, irgendwie bei dem, was wir versuchen zu erreichen, und sehe das, weil es eben bis vor kurzem, ich würde sagen, bis ich wahrscheinlich, klar, mit irgendwie meinem Studium im Ausland hat das vielleicht angefangen und dann bin ich in erste Netzwerke gekommen, aber so richtig erst, als ich dann in Berlin bin und mit der Gründung vom Center for Feminist Foreign Policy, mein Netzwerk so richtig aufgebaut, und weil es nie, also davor nicht da war, deswegen keine Selbstverständlichkeit in meinem Leben, ist das so ein ganz, ganz großes Gut und Besonderheit für mich. Und pflege und schütze das auch sehr doll. Und was mich irgendwie antreibt, diese eine Nichtbereitschaft, in einer Gesellschaft zu leben, die für so viele Menschen einfach nicht zufriedenstellende und sowieso gar nicht erfüllende irgendwie Outcomes und Erfahrungen bereithält, sondern ganz im Gegenteil schlimme Erfahrungen, gewaltvolle, diskriminierende Erfahrungen. Und vor allem an dem Punkt, wo ich selbst zum ersten Mal, vielleicht war es durch meine Kampagne gegen die Bild-Zeitung vor ein bisschen mehr als 10 Jahren oder andere Sachen, wo ich zum ersten Mal selbst Wirksamkeit gespürt habe durch die Arbeit, die ich mache, so zu wissen, ich habe Wirksamkeit, ich habe viele Tools, inzwischen noch viel mehr als vor 7, 8 Jahren, als ich angefangen habe, Dinge umzusetzen und zu erreichen, das verbunden mit einer Unbereitschaft oder Nichtbereitschaft, bestimmte Zustände zu akzeptieren. Ich glaube, das ist meine Motivation, weil ich es möchte und weil ich es auch kann. So.
Diese vorherrschenden Zustände, wo du sagst, das kann ich so nicht akzeptieren und da will ich daran mitwirken, dass sich da was ändert. In Bezug jetzt auf das Buch, oder wir sprechen ja heute vor allem darüber, was du in diesem Buch Empathie und Widerstand geschrieben hast. Wo würdest du sagen, wo war da eine Schieflage, vor allem im deutschsprachigen Raum, die du beobachtet hast, wo du gesagt hast, jetzt braucht es dieses Buch?
Das Buch, so der Wunsch, das zu schreiben, es ist zum einen, also war nicht der Hauptgrund, aber es fiel auf jeden Fall in die Zeit nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel und in Dynamiken, die ich wahrgenommen habe, in öffentlichen Diskussionen, in freundschaftlichen Diskussionen, auf Social Media, wo ich dachte oft zu sehen, dass es meist, dass Menschen oder wir als Gesellschaft denken, es ist meistens ein Entweder-Oder. Entweder bin ich dafür oder dagegen, entweder habe ich für die Empathie oder die, entweder finde ich die doof oder finde ich die gut? Entweder gewinnt das Fußballteam oder das. Und ich bin nicht bereit, in so einem Schwarz-Weiß zu leben und denke, das ist auch nicht gut für unsere Gesellschaft. Und Werte stattdessen wie ja, Ambiguitätstoleranz oder die Erkenntnis, dass Empathie kein Nullsummspiel ist. Also wie wundervoll auch diese Erkenntnis, dass Empathie eben nicht endlich ist, sondern dass meine Empathie für eine bestimmte Menschengruppe überhaupt keine Aussage darüber trifft, wie empathisch ich für eine andere Menschengruppe bin, die vielleicht auch mit dieser Menschengruppe im Konflikt steht. Und das war mir wichtig, da so diesen Beitrag zu leisten. Und auch, also das zum einen auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Und dann auch habe ich, würde ich sagen, über die letzten Jahre in Gesprächen, aber auch vielleicht auf Social Media und in öffentlichen Räumen oft so bei diesem immer prävalenteren Darstellung oder Diskussion von auch eigenem Wachstum und Mental Health Themen, die immer mehr besprochen werden, hatte ich gedacht, oft zu sehen, dass auch da so ein Kontrast dargestellt wird von entweder bin ich ein People-Pleaser und ich als Person nett zu anderen, dann kann ich aber nicht Nein sagen. Und dass oft es nicht aufgelöst wird, dass man kann sehr wohl ein wohlwollender Mensch sein und ein liebevoller Mensch. Und gleichzeitig kann man sehr deutliche Grenzen setzen. Und das ist sogar sehr gut für alle Menschen, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kennen. Das bedeutet aber nicht, eine Grenze bedeutet nicht Konfrontation. Und das will ich auch mit dem Buch auflösen.
Mhm. Du schreibst am Anfang, wo es um Empathie geht, darüber, dass, ich habe hier sowas, ich lese es einfach mal vor, ich habe hier viel so markiert und hier habe ich so ein Herzchen dran, das finde ich dann immer, mit Herzchen ist immer was noch besonderes.
Mache ich auch, bei mir ist auch Herzchen im Buch. Ja. Es gibt Kreuze für, das ist wichtig, vielleicht brauchst du das nochmal selbst, um zu zitieren oder so, und dann gibt es Herzchen.
Ja, genau, hier gibt es Ausrufezeichen, dann gibt es Herzchen. Und ein Herzchen habe ich gemacht bei ein Kopf und ein Herz, die viel be- und verurteilen, tun sich schwer, empathisch anderen gegenüber zu sein. Ich lese nochmal, ein Kopf und ein Herz, die viel be- und verurteilen, tun sich schwer, empathisch anderen gegenüber zu sein. Und ich glaube, das Herzchen habe ich, das jetzt auch schon ein bisschen her, aber das Herzchen habe ich so daran gemacht, weil ich dachte, ja, das will ich in meinem Herzen tragen auch, das meine ich dann auch so. Und deswegen auch das Herzchen, weil da schreibst du auch vorher drüber, also du hast dir selber bewusst vorgenommen auch, dass der erste Impuls bei dir nicht ist, be- und verurteilen. Und das kam mir, als du jetzt gerade vom 7. Oktober und den ganzen Debatten und Diskussionen darüber gesprochen hast, kam mir das auch nochmal so in den Sinn, dass ich das auch wirklich so schön fand in dem Part, in dem du halt über Empathie schreibst. Und eine deiner Grundhaltungen ist ja auch, worüber du da auch schreibst, ist, es braucht eine Grundhaltung aus Menschlichkeit und Verständnis, die zugleich, und das hast du gerade ja auch nochmal gesagt, klare Grenzen setzt und dass es eben auch kein Widerspruch ist, empathisch zu sein, Grenzen zu setzen. Und wo würdest du sagen, was ist daran in dem ganzen Kontext, was ist für dich daran dann auch nicht mehr verhandelbar?
Auf einer gesellschaftspolitischen Ebene sind für mich in jedem Fall die Grenzen da, wo anderen die Menschlichkeit abgesprochen wird. Wo Menschenrechte verletzt werden, das ist für mich nicht verhandelbar. Also die Absprache der Würde. Ich weiß nicht, ob wir da wenn wir bei Kriegen und Konflikten bleiben würden, für mich ist es nicht verhandelbar, wenn wir irgendwie eine Bevölkerung, Menschen direkt verantwortlich dafür machen, für die Taten der Regierung oder der Menschen, die sagen, sie würden sie vertreten. Ob das beispielsweise auf Seite Israel, auf Seite von Palästinensern wäre, das ist für mich nicht verhandelbar. Das geht für mich in die Richtung Propaganda. Also wenn wir einzelne Menschen damit gleichsetzen, was diejenigen, die sie angeblich vertreten, anderen antun, das geht nicht. Mhm. Und auf einer persönlichen Ebene, und genau, doch den Gedanken noch abzuschließen, und weshalb es keine Gründe geben darf, weshalb wir jemals irgendjemand kollektiv Palästinensern die Menschlichkeit absprechen oder nicht dafür einstehen, dass sie ein genauso würdevolles Leben haben, wie wir das, wie du und ich, wie wir hier sitzen, das haben wollen. Und genauso Israelis und Jüdinnen. Genau, das ist nicht für mich verhandelbar. Und diese Menschlichkeit und auf einer persönlichen Ebene ist es nicht für mich verhandelbar, wenn ich beispielsweise in Gesprächen, ob mit Freunden, Partner oder vielleicht auch in beruflichen Gesprächen, wenn ich klar und deutlich meine Grenzen artikuliere und die dann bewusst und proaktiv von anderen verletzt werden und Grenzen überschritten werden. So es kann natürlich, wir sind alle Menschen, wir interagieren ständig, so es kann immer mal wieder passieren. Und dann kann man sagen, ach Mist, tut mir leid, das war nicht cool, das war übergriffig. Und wenn das aber wiederholt und böswillig passiert, das ist auch nicht für mich verhandelbar.
Ja. Sprechen wir mal über dein Verständnis von Empathie und Widerstand. Was verstehst du darunter, beziehungsweise wo würdest du sagen, verwechseln Menschen Empathie mit in Anführungsstrichen nett sein oder auch Widerstand mit Verhärtung oder hart werden?
Mhm. Ja, das ist wichtig. Zu Empathie, es gibt unterschiedliche Arten von Empathie und ich gehe ein bisschen im Buch drauf ein. Also es gibt irgendwie die emotionale, also ich bin in der Lage, mich da hinein zu versetzen, was du fühlst, oder ich gebe mir Mühe irgendwie und krieg das irgendwie hin. Und dann gibt es die kognitive, also vielleicht schaffe ich es nicht, das nachzufühlen, aber ich kann es verstehen, warum du bestimmte Entscheidungen triffst. Und genau, so gibt es unterschiedliche Arten und im Buch spreche ich aber auch über die negativen Seiten von Empathie, die mir auch wichtig sind, dass wir darüber sprechen, weil diese Möglichkeit oder vielleicht auch diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, kann nämlich auch dazu führen, dass wir in dieses Schwarz-Weiß kommen und die Empathie für andere ausblenden. Das heißt, da ist es mir wichtig, dass wenn wir über Empathie reden, dass wir das mitdenken. Es kann auch böse Seiten haben und beispielsweise Terroristen, Terroristinnen immer wieder erklären ihre Taten auch mit Empathie. Mhm. Und Gewalttäter, Gewalttäterinnen tun das auch immer wieder. Ich habe das gemacht, weil ich diesen Menschen helfen wollte. Und zum Widerstand, welches Wort hattest du verwenden, um zu sagen, um diese Härte, ne?
Verhärtung.
Genau, diese Verhärtung. Genau. Genau aus diesem Grund, weil ich glaube, dass es per se keine Verhärtung ist, und das nochmal vielleicht zu zeigen, war es mir wichtig, dieses Paar zu nehmen, Empathie und Widerstand. Weil Widerstand für mich bedeutet erstmal, diese Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, so funktioniert es für mich nicht, so geht das hier nicht weiter. Ich finde es nicht richtig, dass wir so über Menschen, die ihr zu Hause verlassen müssen und fliehen müssen, dass wir über die so sprechen. Ich finde es nicht richtig, dass wir eine Debatte darin verharmlosen, Rechte, was auch immer, zu sagen, das ist nicht richtig. Aber das ist nicht automatisch eine Verhärtung, weil ich kann ja im selben Moment eine Einladung geben und kann sagen, und mir wäre sehr viel daran gelegen, wenn wir stattdessen das so benennen würden, wenn du stattdessen so mit mir reden würdest. Und diese Offenheit und diese Einladung kann im selben Satz passieren wie ein Widerstand, wie eine Grenze. Deswegen ist es eben keine Verhärtung.
Ja, das, also dieses Grenzen setzen heißt nicht grundsätzlich, ich lehne dich ab.
Richtig.
Oder ich, weil du sozusagen meine Grenzen vielleicht nicht geachtet hast oder weil du es nicht wusstest, wo meine Grenzen sind, bist du für mich nicht mehr da. So, ne?
Ja, und da dann auch noch die Unterscheidung zu machen, das finde ich auch total wichtig in Streitsituationen. Und Streit ist ja nicht per se was Negatives. Es sind Streitsituationen oder Diskussionen, diese Unterscheidung zu machen von Situation und Person. Also mir ist sehr wichtig, ich versuche das immer wieder, wenn auch ich in einem Streit, in einer Diskussion bin, dass ich Aussagen über Situationen mache. Ich fand nicht gut, dass das und das passiert ist, dass du das und das gemacht hast. Ich finde nicht gut, dass die große Koalition das und das macht. Aber ich mache keine Aussagen über Personen. So. Ich versuche, situativ zu bleiben. Und da schwingt, finde ich, auch eine Einladung mit, nämlich ich bin trotzdem offen zu sehen, dass dich das nicht komplett ausmacht als Mensch, sondern dass das die Situation war.
Mhm. Man merkt dir jetzt auch schon in dem, was du gerade gesagt hast, und da schreibst du auch drüber, dass Empathie nicht bedeutet, neutral zu sein. Also deswegen ja auch dass die Paarung auch im Titel von Empathie und Widerstand. Da merkt man ja schon, es geht ja nicht nur darum, empathisch zu sein. Und du hast gerade auch schon die Fallstricke von Empathie oder dass Empathie auch genutzt wird, auch von TäterInnen und so weiter. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, warum ist Neutralität in Situationen von Ungerechtigkeit oft auch keine empathische Haltung, sondern vielleicht auch eine bequeme Haltung oder vielleicht auch eine Haltung, die ausgenutzt wird.
Ja, in entweder in konkreten Situationen von Ungerechtigkeit, weiß ich nicht jetzt, wo wir sprechen, hat gerade irgendwie der US-amerikanische Präsident einen anderen Staatsoberhaupt entführen lassen. Und da gibt es die Möglichkeit für andere Staatsoberhäupter, kaum Chefinnen, aber gut, anderes Thema, Regierungen eine Haltung zu zeigen.
Mhm.
Und eine Neutralität in so einer Situation von Ungerechtigkeit würde implizit bedeuten, dass man da nicht widerspricht, das also irgendwie duldet. Wird auch nicht aktiv, aber es wird implizit geduldet. Und dadurch wird die Ungerechtigkeit ja verstärkt, weil sie unwidersprochen im Raum stehen bleibt. Und so, das geht für konkrete Situationen, wenn Menschen irgendwas angetan wird, wenn jemand, weiß ich nicht, Gewalt erfährt auf der offenen Straße, im Internet und wir einfach nur sagen, ich bin neutral, ich gucke nur zu. Nee, dann ist das nicht nur zugucken, sondern das ist auch unterlassene Hilfeleistung oder unterlassene Zivilcourage. Und damit implizit lässt man das, die Tat, die getan wurde, einfach so stehen und bestätigt sie dadurch auch irgendwie. Mhm. Und für Gesellschaften wie unsere, die historische Ungerechtigkeiten hat, von, könnten wir lange hier sitzen, sie alle aufzuzählen, wie Kolonialismus, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, Frauenfeindlichkeit, Unterdrückung aufgrund der Menschen, die wir lieben, unwahrscheinlich viele Formen der historischen Ungerechtigkeiten. Und wenn wir jetzt sagen würden, ja, aber ich bin neutral, ich setze mich da jetzt für nichts irgendwie ein, in irgendeinem Bereich, dann zementieren wir das ja, weil wir nicht dazu beitragen, das irgendwie abzubauen. Also Neutralität ist dann so ein vorgeschobener, also der Versuch vorzuschieben, dass wir ja eigentlich gar nichts Schlimmes tun, aber implizit bekräftigen wir das, was historisch passiert ist.
Mhm.
Und ich glaube, da ist auch diese Unterscheidung wichtig. Also wir alle, wie wir auch hier sitzen und vielleicht auch zuhören, wir können ja gar nicht uns gegen all die Ungerechtigkeit einsetzen, die es in der Gesellschaft national, lokal, international gibt. Das ist nicht möglich, weil unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unsere Aufmerksamkeit alles endlich ist. Das heißt, es ist auch wichtig, mit Wohlwollen drauf zu gucken.
Mhm.
Und dann kann man ja immer noch unterscheiden. Also man kann, ich kann dem widersprechen und sagen, nee, es ist nicht neutral, wenn du nichts tust. Aber es ist total verständlich, wenn du nicht versuchst, gegen alles vorzugehen, weil du das nicht kannst und dich auch um bestimmte Themen kümmern musst. Das heißt, man kann trotzdem mit Wohlwollen, wenn wir gleichzeitig anerkennen, so sollte das nicht sein. Und es ist auf keinen Fall Neutralität. Und da kommt auch, glaube ich, bei den Themen, über die wir so sprechen, kommt ganz viel dieses Thema der kognitiven Dissonanz und die Reduktion der kognitiven Dissonanz hinzu. Und die kognitive Dissonanz erstmal so als Konzept der Psychologie bedeutet, oder die Reduktion der kognitiven Dissonanz, dass wir alle als Menschen die Tendenz irgendwie haben, unsere kognitive Dissonanz zu reduzieren. Also die Dissonanz zwischen dem, was wir denken, was richtig ist und was wir tun.
Mhm.
Und wenn wir irgendwie wissen, Mist, ja, krass ungerecht, wie es in der Welt zugeht und wer hat Sachen, wer hat keine, wer leitet, wer verdient in der Stunde 10 Euro und andere Tausende und wer hat welche Möglichkeiten. Und gleichzeitig weiß ich, Mist, ich mache irgendwie nichts oder nicht genug, um für gerechtere Verhältnisse beizutreten. Dann haben wir alle irgendwie so eine Tendenz, diese Dissonanz zu reduzieren und uns Geschichten zu erzählen. Ja, aber das war ja schon immer so. Oder da kann man ja auch nichts machen. Oder die Mächtigen sind so mächtig. Da kommen wir auch schnell zum Zynismus. Und ich glaube, es ist uns allen irgendwie, uns selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber, eine faire Angelegenheit, wenn wir diesen Diskomfort, dieses Unwohlsein, dieses komische Gefühl auch einfach akzeptieren. So, ja Mist, die Welt ist ungerecht und es gibt Riesenprobleme mit Einkommensverteilung. Es ist nicht in Ordnung, wie viele Menschen, vor allem Frauen, Altersarmut sind. Aber ich mache eigentlich kaum was dafür. Das ist nicht cool. Aber das ist so. Und jetzt aus dieser Erkenntnis kann ich ganz selbstbestimmt entscheiden, was mache ich jetzt damit. Aber ich erzähle mir erstmal jetzt keine Geschichte, warum das ja so sein sollte, weil es wird ja nie klappen, dass alle irgendwie gerecht leben. Und ja.
Und vielleicht brauchst du das auch manchmal. Erstmal so einen Moment, dass wir uns den auch nehmen, das erstmal auch zu spüren.
Ja.
Also nicht auch gleich in so eine RetterInnen-Funktion zu gehen, weil wie du sagst, wir sind auch limitiert. Also das, was ich wahrnehme, gerade auch international, das habe ich irgendwie auch, wenn wir auch so international unterwegs sind und da auch, also ich war jetzt gerade in Ruanda Ende letzten Jahres und da waren wir bei einem Genozid-Memorial und das auch erstmal.
Vor eineinhalb Jahren. Ah, ja. Wahnsinnig beeindruckend. Ja. Krass, ja.
Ja, und das war dann auch, wir waren mit einer internationalen Gruppe da und das war total schön, also schön in natürlich dem Schrecklichen, mit was man da konfrontiert wird. Und es waren sehr wenig europäisch geprägte Menschen da. Wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, so 80 Leute und nur 3 kamen aus Europa oder so. Ungefähr so war das Verhältnis. Und das war total für mich sehr berührend, die Reaktion dann da drauf. Weil wir haben uns dann echt einen Moment Zeit genommen, gemeinsam da zu stehen und zu weinen. Mhm. Mit Menschen unterschiedlicher Generationen, mit Männern und Frauen. Und mehr, ich meine, das ist auch wirklich eine extreme Situation, in diesem Memorial, wer das schon mal war oder wer sich damit auseinandergesetzt hat. Es war niemand da, der oder die dann auch direkt so gesagt hat, oh ja, dann müssen wir jetzt aber auch mal, weiß ich nicht, ich war auch schon mal mit einer mehrheitlich deutschen Gruppe dort und da war dann auch gleich so ein Impuls, dann müssen wir mal mehr in Deutschland aufklären. Dann müssen wir jetzt aber auch mehr so, und da war es jetzt so, dass erstmal so, wir müssen jetzt erstmal gar nichts. Wir müssen jetzt erstmal fühlen.
Das Fühlen zulassen.
Ja, und das ist manchmal was, wo ich oft denke, in all den gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen, die auch so aufgeheizt sind, da wünsche ich mir oft mehr, lass uns doch erstmal spüren und fühlen. Und das ist nicht nichts, sondern das kann uns eigentlich auch weiter nach vorne bringen, oder vorne ist auch irgendwie ein komischer Begriff, das kann uns irgendwie vielleicht mehr helfen, auch gemeinsam zu schauen, dann wenn wir erstmal gefühlt haben und erstmal sacken lassen. Und ja, das fiel mir gerade nochmal so ein, als ich dir so zugehört habe.
Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen eingehen auf dem, was wir vorhin gesagt haben, über die Fallstricke von Empathie. Weil ich glaube, dass für viele Menschen Empathie erstmal so als was rein Positives gesehen wird, als etwas, was man auch anstreben sollte und ich glaube gerade für viele Leute in unserer Bubble, sag ich jetzt mal. Und in deinem Buch warnst du aber auch vor selektiver Empathie, also dass man ja Empathie empfindet und auch dazu in der Lage ist, Empathie zu empfinden, aber nur mit einer bestimmten Gruppe zum Beispiel. Und was würdest du sagen, woran kann man das erkennen? Also woran kann man erkennen im Alltag, ich fühle nur mit einer bestimmten In-Group? Und was kannst du auch empfehlen, so als konkrete Praxis, regelmäßig auch so diesen Zustand zu prüfen, den eigenen Blick zu prüfen und zu checken, ah, okay, ich bin empathisch, aber selektiv.
Ich glaube, klar, im Buch schreibe ich an der Stelle dann über Israel und Palästina und wie der Konflikt, der Krieg nicht nur in Social Media, auch in öffentlichen Diskussionen so oft in dieser Art Fußballspielmentalität verhandelt wurde. Mhm. Und was ich wirklich unaushaltbar finde, dass so mit den individuellen Schicksalen von Menschen umgegangen wird. Und aber auch darüber hinaus, ich glaube, wenn ich denke, und ich denke auch drüber nach, wenn ich spreche, aber ich glaube, das ist jetzt meine Hypothese, an dem Punkt, wenn wir für uns selbst erkennen, dass wir zu doll vielleicht in Identitäten denken, und die Menschlichkeit hinten anstellen, und das, den Teil schreibe ich im Buch auch, wenn Identitäten wichtiger werden als Menschlichkeit, ich glaube, das ist so ein guter Marker, wo wir dann gucken können, verbohren wir uns vielleicht in irgendwas und assoziieren oder vergeben wir Identität, vergeben wir Empathie zu sehr aufgrund von Identität. Und Identitäten als Analyse oder nicht nur als Analysetool irgendwie im sozialwissenschaftlichen, sondern auch irgendwie als Anerkennung von Erfahrungen von Menschen im Alltag ist total wichtig, weil eine Identität aufgrund, weil man, wir haben gerade drüber gesprochen, weil man vielleicht gerade noch ein Kind ist oder weil man ein Mann ist, weil man eine Frau ist oder vielleicht ein schwuler Mann oder eine schwarze Frau oder eine Frau im Rollstuhl, das formt unser Leben so doll, und aufgrund der historischen Ungerechtigkeiten bringt das sehr viele Limitationen für andere Privilegien, und wir alle sind in irgendwie so einem Privilegien-Limitation-Diskriminierungsmix. Und wenn wir Menschlichkeit da hinten anstellen und sagen, nee, ich als Christina, ich bin... Ja, ich habe einen Bias, irgendwie so einen Frauen-Bias als Feministin vielleicht, oder vielleicht, weil ich bin, und versuche auch in meiner Analyse, meiner gesellschaftspolitischen Analyse, das mitzudenken und eine feministische Analyse auf jeden Fall zu haben und historische Unterdrückung von Frauen mitzudenken. Ich gebe mir aber auch wirklich Mühe, und das gelingt mir auf keinen Fall immer, in meinem Alltag trotzdem Männer als Individuen zu sehen und nicht deren Kategorie, du bist Mann, voranzustellen als der Markus, wie auch immer, oder wer auch immer du bist. Das ist so, das ist eine Anstrengung, die ich versuche und die mir sehr wichtig ist. Und ja, vielleicht ist das eine Antwort.
Ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber als du das gerade mit dem Mann gesagt hast, mir hilft da wirklich mein Ehemann auch. Also, weil bei aller, also bei allem Feminismus und auch Antirassismus und der Auseinandersetzung mit Diskriminierung, möchte ich ja auch mit ihm als Mensch verbunden sein. Ja. Natürlich haben wir unterschiedliche Rollen in dieser Welt. Und trotzdem ist mir so wichtig, und er ist auch weiß, also mir ist, und uns beiden ist ja wichtig auch, also wir lieben einander, und es hilft mir in meiner Antidiskriminierungsarbeit oft total auch. Also das führt auch zu Reibereien. Mhm. Aber die sind auch total wichtig für meine Haltung und für meine Arbeit, weil ich will ihn als Individuum sehen. Und mit ihm bin ich natürlich am meisten dann auch im Dialog über all das, was ich beobachte, wahrnehme, was ich jetzt unfair und ungerecht empfinde und so. Und das hilft mir total, da auch nicht diesen Blick auch dafür zu verlieren, weil letztendlich sind Männer ja auch Menschen, die sich ihre Position erstmal auch nicht ausgesucht haben. Ne? Also, und die auch geformt wurden in dieser Welt, denen auch was an Menschlichkeit genommen wurde, schon als Kinder. Also ich bin auch Mutter eines Sohnes, und auch da beobachte ich vieles. Ich bin auch Mutter einer Tochter. Und da beobachte ich auch vieles, was Kindern auch schon angetan wird.
Mhm. Ja. Ich glaube, und ich habe jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir uns Dinge nicht so einfach machen sollen und schwarz-weiß und so. Und jetzt kommt vielleicht ein kleiner schwarz-weiß Moment von mir rein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, so ganz grob gesagt, dass wir Menschen so aufteilen können in Wohlwollende und Nicht-Wohlwollende. Und ein wohlwollender Mensch kann genauso, wohlwollende und nicht-wohlwollende Menschen können genauso feministische, antirassistische, antikapitalistische, was auch immer, Arbeit machen. Ich glaube aber, dass der Unterschied eben ist die Bereitschaft, auch wie sehr wir Individuen sehen und die einzelnen Erfahrungen und Menschen dann nicht in so ein als Kollektiv für Dinge verantwortlich mache. Und die Bereitschaft, ich glaube, mit Wohlwollen kommt auch eine Bereitschaft der Differenzierung. Ist bei meinem Mann genauso. Wie viele Tage gibt das, wo ich aufgrund, weiß ich nicht, irgendwelche, die Nachrichten sind voll mit sehr vielen schlimmen Dingen, denen Frauen angetan werden von Männern. Und männliche Gewalt gegen Frauen ist normalisiert in unserer Gesellschaft. Und ich komme oft irgendwie nach Hause oder rede mit ihm und habe diese Wut und diesen Frust und versuche dann aber auch selbst für mich eben diese Differenzierung hinzubekommen und zu sagen, danke, dass du dir das irgendwie anhörst und hörst, welche Ungerechtigkeiten das gibt. Und es ist aber auch meine Aufgabe, zu unterscheiden, zu welchem, weiß ich nicht, Anteilen, wenn er Sachen vielleicht nicht reflektiert, er vielleicht beiträgt im Kleinen, aber zu wie viel großen Anteilen, weil er reflektiert und überhaupt nicht damit einverstanden ist und auch aktiv dagegen vorgeht, eben auch dagegen vorgeht und Dinge bewirkt. Und dazu sind wir alle in der Lage, genau diese Differenzierung und dieses Wohlwollen hinzubekommen. Und wenn wir irgendwie, ich glaube, wenn wir alle uns dafür entscheiden würden, nicht wohlwollend und anderen immer nur das Böse zu unterstellen. Und es gibt auch diesen Spruch, Kindness is giving the benefit of the doubt. Also wir alle können uns aussuchen, ob wir erstmal vom Guten bei den anderen ausgehen, dem, was sie tun und sagen, oder wenn sie genau dasselbe machen, böse Absichten zu unterstellen. Mhm. Ich glaube, damit fällt ganz schön viel.
Ich würde gerne einen kurzen Schlenker machen in die feministische Außenpolitik. Mhm. Da geht es ja in deinem anderen Buch drum, aber ich glaube, es hat auch wirklich was mit Widerstand zu tun, weil es gibt ja auch Kritik an diesem Konzept der feministischen Außenpolitik, auch von links interessanterweise, weil da gesagt wird, dadurch, dass man sich mit dieser Haltung trotzdem in Räume hineinbegibt, die, so ist nun mal unsere Welt, also das sind die Machträume, die vorherrschen, hineinbegibt, dass man sie dadurch auch legitimiert. Also dass man diese imperialen Strukturen, die vorherrschen, gutheißt, indem man sich in sie hineinbegibt. Und andere sagen dann wiederum, okay, man muss aber auch in diesen Machträumen präsent sein, weil sie sind nun mal da und sie bestimmen nun mal vieles in unserer Welt. Und man muss innen präsent sein, um etwas verändern zu können. Von außen kann man vielleicht nicht so viel bewirken, wie wenn man drinsteckt. Und wie hältst du diese Spannung aus? Dieses Drinsein versus Dagegensein oder dieses, auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit vielleicht auch mitzubringen, zu sagen, okay, ich begebe mich in diese Räume und ich passe mich vielleicht auch den Spielregeln in gewisser Weise an, um sie dann wiederum dann verändern zu können.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich für immer das Schicksal derjenigen bleiben, die sich dazu entscheiden, eine Wirksamkeit zu haben im Leben. Mhm. Und für mich hat das wahrscheinlich so angefangen, ja bestimmt irgendwie 2018 mit der Gründung vom Center for Feminist Foreign Policy und dann das Jahr danach oder so Ende diesen Jahres, sagen wir so, noch im ersten Jahr der Gründung, wurde ich dann auch gebeten, als Beraterin ins Auswärtige Amt zu kommen, um für den damaligen Außenminister Heiko Maas ein Frauenrechtsnetzwerk zwischen Karibik, Deutschland und Lateinamerika aufzubauen. Und in diesen Erfahrungen, aber auch der Erfahrung der Gründung oder auch, ne, wir sind auch mit dem Thema feministische Außenpolitik, wir waren die ersten jemals, die zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz dazu Veranstaltungen gemacht hat. Münchner Sicherheitskonferenz findet einmal im Jahr in München statt, im Februar, und ist international so eine der Hauptplattformen zur Verhandlung von Außensicherheitspolitik. Zum größten Teil unter einem sehr militarisierten Verständnis, also das Gegenteil von feministischer Außenpolitik. Und wir sind dahin. Und all diese Beispiele, die ich nannte, haben mir oder uns immer, ganz egal auf welcher Seite von beiden Seiten, den Vorwurf, zu radikal oder nicht radikal genug, ständig. Mhm. zu radikal, nicht radikal genug gegeben. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, aber es müsst ihr sagen, dass es vielleicht euch genauso geht, in der Kirche zu sein, die so viel patriarchales Baggage hat und so viel Unterdrückungsgeschichte auch hat. Und ihr habt euch entschieden, darin zu sein, weil ihr was ändern wollt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr für Menschen, die drin sind, vor allem wenn das nicht eure Umgebung ist, sondern andere Kirchen, euch als super radikal wahrnehmen. Mhm. Andere von außen denken, mein Gott, die haben mir immer noch nicht die Kirche gestürzt. So. Und so ist das auch mit dem Thema gewesen. Und für mich war irgendwann, es gab eine Zeit, da habe ich daran zu kauen gehabt. Und aber irgendwann war das in Ordnung. Und dachte mir, ja, das ist vielleicht das Los, wenn man versucht, institutionelle Änderungen, das war mein Weg. Es gibt unterschiedliche Menschen, nehmen unterschiedliche Wege, um, wie sie denken, sie Veränderungen schaffen zu können. Und meiner ist auf jeden Fall der neue Organisation, neue Institutionen schaffen, bestehende Institutionen zu ändern, Narrative zu ändern. Und um das alles ändern zu können, musst du die bestehenden Narrative, Institutionen alle kennen und auch dort präsent sein. Und das ist für mich eine bewusste Entscheidung. Mhm.
Wir hatten mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die haben wir vor Veröffentlichung gelöscht und dann nochmal neu aufgenommen. Weil da waren wir so wütend über was gerade in der Politik passiert ist und hatten keine Nacht drüber geschlafen und die war sehr zynisch. Mhm. Es ist ja manchmal auch, finde ich, verlockend, zynisch zu sein. Und auch nicht, vielleicht auch nicht immer verboten, aber also sowieso nicht verboten, aber ich verbiete es mir auch nicht immer so, das wollte ich vielleicht besser so zu sagen. Und gleichzeitig, deswegen hatten wir diese Folge auch nicht veröffentlicht, ist es auch wenig hilfreich. So, weil es auch so eine, diese Folge zum Beispiel, und das spüre ich auch oft bei Zynismus, es hat auch so eine Verbitterung und nimmt mir auch meine Wirksamkeit. So. Und
ist auch nicht nachhaltig. Also es hilft mir in diesem Moment jetzt einmal so. Und aber so auf lange Sicht habe ich auch eigentlich nichts davon. Entschuldigung.
Ja, alles gut, total. Also du schreibst ja auch über Zynismus und gerade haben wir das auch schon mal kurz, hattest du es gerade mal kurz angesprochen. Woran merkst du bei dir, ich kippe gerade in Zynismus und was tust du dann oder was hilft dir?
War es gestern oder vorgestern, dass ich in einer Freundinnengruppe, drei Freundinnen, genau diesen Satz geschrieben habe, oh, ich muss gerade aufpassen, nicht zynisch zu werden. Ich weiß nicht, was sie geteilt haben. Also mit Sicherheit irgendwas über irgendeinen der internationalen irgendwie Diktatoren, autoritären Typen, irgendwas, was wieder passiert ist. Und absolut, also Zynismus ist wahrscheinlich ein Coping-Mechanismus, ne? Eine Bewältigungsstrategie. Und aber über diese Fussel, ich habe halt so einen Pullover an, der sehr kuschelig ist, aber manchmal auch so Fussel
der
im Mund.
Wunderschön warm auch.
So Fussel manchmal im Mund landen. Und Zynismus als Bewältigungsstrategie kann kurz irgendwie so, ne, du hast es gerade angesprochen, so Abhilfe schaffen, so einfach mal irgendwie Dampf ablassen. Aber dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir feststellen, ja, bringt einfach wirklich nichts. Zynismus ist irgendwie so intellektuelle Faulheit oder so ein Mantel, den man sich überstreifen kann. Und vielleicht auch denkt, man hat gerade eine Antwort oder eine kluge Reaktion, aber ist nichts daran klug, ist nichts daran irgendwie, was irgendjemandem hilft, Abhilfe, eine Veränderung irgendwie zu schaffen. Und deswegen, ich kann es verstehen. Ja. Das ist eine auch emotionale Reaktion. Aber es ist keine wirksame, es ist keine nachhaltige, es ist keine Reaktion, die irgendwie Sinn stiftet oder irgendjemandem hilft. Und ja, und es ist auf jeden Fall anstrengend in der Welt, die so komplex und herausfordernd ist und so ungerecht, wie der wir leben. Und es ist Arbeit, immer wieder rauszukommen. Das Einfache ist, zynisch zu sein, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, seine eigene Wirksamkeit, seine eigene Handlungsfähigkeit, seine eigene Agency und Selbstbestimmtheit, das alles zu spüren.
Ich frage mich gerade so, als ich dir zugehört habe, wo ist eigentlich die Grenze von Humor und Zynismus? Weil Humor, also gerade auch bei Antirassismus schwarze Menschen, da ist ja auch oft Humor auch eine Überlebensstrategie, die auch hilfreich ist. Aber das ist dann nicht gleich zynisch, oder? Das war, ist jetzt so eine offene Frage, habe ich gerade so über nachgedacht.
Denkst du über, also Sarkasmus?
Weiß ich gar nicht. Jetzt, aber auch so ein Lachen, was ich manchmal, ich habe mal ein Jahr in Tansania gelebt und da war oft ein Lachen an Stellen, was ich, da war ich noch sehr jung, was ich irritierend fand und wo ich dachte, ist das jetzt hier angebracht? Und erst im Laufe der Jahre gelernt habe auch, okay, das ist ein Lachen, das finde ich eigentlich toll, weil das so ein Empowerment auch ist.
Oder
also
so ein,
nicht irgendwas auszulachen.
Aber vielleicht auch so ein Lachen, um nicht weinen zu müssen.
Ja, genau. Aber das, genau, ja, das ist ja auch das, was dahinter steckt, ne? Wenn wir nicht lachen würden, müssen wir weinen. Und deswegen lachen wir. Und das ist dann aber ja nicht Zynismus, ne? Weil, also, ich habe jetzt gerade keinen. Habe ich nur gerade, naja, wir können auch unseren HörerInnen was zum Mitdenken mitgeben. Wir brauchen ja nicht auf alles Antworten zu haben, weil es so eine offene Frage.
Ja. Und vielleicht das und auch irgendwie so eine kurze Form von Zynismus. Es ist ja vielleicht auch ein Unterschied, wie lange man in dieser Haltung bleibt, oder? Man ist irgendwie so ein kurzes Pflaster drüber, aber danach kümmere ich mich wirklich um die Wunde. Ich muss nur mal kurz die Blutung stoppen.
Ja.
Vielleicht sowas.
Ja. Oder auch, wir waren ja bei Trevor Noah letztens.
Ah, yes. Ach, wirklich?
Das war in Amsterdam.
Ach was. Und toll, wie
ja,
war's?
Ja, toll. Da hast du ja auch viele harte politische Themen, über die du lachst.
Ja, ganz genau.
Ja, und ich glaube, also was du meintest, dass man nicht darin verharren bleibt.
Ja,
ne?
genau.
Also, weil ich glaube, Zynismus ist ja auch nicht gleich Wut.
Mhm.
Und da würde ich nochmal, weil du hast vorhin das Wort Ambiguitätstoleranz verwendet, also diese Gleichzeitigkeiten auszuhalten. Und das auch, also zum Beispiel Wut und Zuversicht.
Mhm.
Die gleichzeitig sein zu lassen in sich und auszuhalten, sodass dann auch Wut nicht dazu führt, dass man irgendwann erschöpft ist oder zynisch wird oder verhärtet oder einfach nur noch aggressiv und so, ne? Sondern dass sich das auch die Waage hält und sich gegenseitig auch füttern kann. Weil, also dass Zuversicht nicht passiv bleibt und dass Wut nicht zynisch wird oder erschöpfend wird. Also ich finde, du hast das toll beschrieben mit dieser Ambiguitätstoleranz. Und wie trainierst du die bei dir selbst?
Oh, gute Frage. Muss ich überlegen? Ich glaube, also mit Sicherheit von außen irgendwann Input gewesen. Ich weiß nicht, ob durch meinen tollen Coach oder durch Bücher diese Erkenntnis. Und aber das ist ja auch so ein wichtiges Thema in Antidiskriminierungsarbeit und generell aber auch bei Wachstumsthemen. Dieses Unwohlsein ist nicht immer was Negatives, sondern da kommt dann Wachstum, da können Erkenntnisse kommen. Und das als ersten Schritt zu erkennen, Unwohlsein erstmal, muss man nicht direkt dagegen vorgehen, sondern man kann tiefer reinhören. Das habt ihr ja vorhin auch gesagt. Und dann aktiv zu wissen, ich glaube, das ist wirklich so ein einfach etwas, was man auch jemandem mal intellektuell mitgeben darf. Und so ein Satz. Also für mich in meinem Leben gibt es immer wieder Sätze oder Erkenntnisse, wo es dann so ein Vorher und Nachher gibt und die so eine Bereicherung für mein Leben sind und so viele Türen öffnen. Und das war in jedem Fall dieser Satz, als ich mal gelesen oder mir jemand gesagt hat, es ist total in Ordnung, dass unterschiedliche Gefühle oder Erkenntnisse nebeneinander existieren. Wir müssen nicht unserem Instinkt, auch wegen der kognitiven Dissonanzreduktion, folgen, das eliminieren zu wollen. Und das war so eine Bereicherung für mich, weil ich dann nicht wusste, ach krass, ist gerade gar nichts falsch mit mir oder der Welt oder so, sondern das entspricht der Komplexität der Welt. Ich hatte gestern auch eine Freundin gesehen, das erste Mal in diesem Jahr, und wir haben über das vergangene Jahr gesprochen und über Herausforderungen und dann auch so diese Erkenntnis, krass. Es war wirklich nicht so ein gutes Jahr. Und gleichzeitig, wenn ich irgendwie so meine Bilder auch durchgehe, wahnsinnig viele wunderschöne Elemente und ganz, ganz, ganz viel Glück. Das kann gleichzeitig bestehen. Und es kann gleichzeitig bestehen, dass wir als Individuen gerade glücklich sind im Leben und die Welt und Politik gefühlt genau das Gegenteil ist. Und das ist so eine Bereicherung.
Das ging mir ganz genauso. Ich mache immer zu Weihnachten so ein Fotobuch für uns als Family und habe dann so zurückgeguckt und dachte, wow, es war ein wunderschönes Jahr. Und dann so, darf ich das überhaupt so? Darf ich das so denken? Darf ich das so sagen? Und ja.
Darfst du, ja.
Ja, total. Ja. Das will ich meinen Kindern ja auch mitgeben.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Ja. Ja. Ich würde gern noch auf etwas eingehen, und zwar verwendest du Begriffe, die man als persönliche Eigenschaften kennt. Und ich finde das so toll, dass du das auch dann überträgst oder anwendest auf Institutionen oder auf Policy. Also zum Beispiel feministische Außenpolitik oder auch Empathie, nicht nur als persönliche Eigenschaft, sondern als institutionelle Haltung. Mhm. Und du berätst ja auch Institutionen. Und was würdest du sagen, was heißt Empathie nicht nur als persönliche Eigenschaft, sondern als institutionelles Prinzip?
Empathie als institutionelles Prinzip bedeutet zum Beispiel, als Corona losging, hatten wir das Gesundheitsministerium beraten. Wir sind auf den Minister und sein Team damals zugegangen und haben gesagt, dass sie die Befürchtung haben, dass eine Corona-Antwort, wenn die genauso aussieht wie die meiste Politik, die wir irgendwie kennen, die eben nicht auf die Bedürfnisse von allen Menschen guckt, dass in so einer dollen Krise, so einer Gesundheitskrise, sehr viele Menschen sehr viel Schaden davontragen. Und wir als Center for Feminist Foreign Policy gemeinsam mit 2, 3 anderen Expertinnen in dem Bereich haben dann eine Handreichung vorgelegt für eine Politik, die intersektional und inklusiv ist und versucht wirklich die Bedürfnisse idealerweise von allen Gesellschaftsgruppen mitzudenken. Also beispielsweise das einfachste Beispiel, vielleicht der Satz, die Aussage, man solle zu Hause bleiben, um andere zu schützen, bedeutet für sehr viele Frauen und Kinder erhöhte Gewalterfahrung. Und so kann man das durchdeklinieren durch ganz unterschiedliche Menschen aufgrund der strukturellen Unterdrückung und Diskriminierung, die sie erfahren. Und institutionelle Empathie würde bedeuten, dass wir wirklich versuchen, Politik so auszurichten, dass wir uns in die Lebenssituation von anderen hineinzufühlen. Kleine Institutionen an sich können nicht unbedingt fühlen, aber was sie auf jeden Fall können, ist die Anerkennung von unterschiedlichen Lebenssituationen. Und dazu gibt es genug sozialwissenschaftliche Arbeiten, Darstellungen, Analysen, die kennen wir von den meisten Personen, Bevölkerungsgruppen, und die kann man mitdenken. Und das zum Beispiel wäre, würde ich sagen, institutionelle Empathie.
Nun hören uns ja viele Menschen auch, die in der Institution Kirche arbeiten, ehren- und hauptamtlich, die zumindest aber auch Gestaltungsraum haben. Und wo würdest du sagen, woran würde man jetzt eine empathische Institution erkennen? Also du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht nochmal genau so, welche Entscheidungen zeigen das vielleicht auch konkret am Budget, an Zugängen, an Barrieren, an Prioritäten, auch an Repräsentationen? Hast du da Beispiele?
Ja, du hast ja schon tolle genannt, genau, am Budget. Für wen wird eigentlich Geld ausgegeben? An der Repräsentation, absolut. Also um vielleicht wieder konkret zu werden, meine Erfahrungen mit zum Beispiel mit meiner Kirche, also ich bin auch getauft und konfirmiert und dann aber auch leider sehr unschöne Erfahrungen gemacht in dem Moment, wo ich Themen wie Schwangerschaftsabbruch und Homosexualität mit meiner Kirche besprechen wollte. Und da wurde direkt eine Tür zugemacht und gesagt, das ist nicht christlich, das findet da nicht statt. Und das war ein Bruch für mich. Und eine empathische Haltung, die ich mir gewünscht wäre, wäre in jedem Fall gewesen, absolut, weil jemand einen Schwangerschaftsabbruch macht, ist diese Person, diese Frau kein schlechter Mensch und Frauen, die Frauen lieben und Männer, die Männer lieben, auch absolut. Sowieso nicht. Mhm. Das wäre ideal gewesen. Ich hätte auch noch akzeptiert, wenn gesagt worden wäre, das stimmt, in unserer Geschichte ist die Tötung des ungeborenen Lebens genauso schlimm wie die Tötung des geborenen Lebens. Wir sind aber bereit, mit dir zu reden. Das wäre auch noch eine empathische Haltung. Auch wenn es nicht die ich gewollt hätte, weil es nicht direkt meine Haltung wäre. Das sind Möglichkeiten von empathischen Haltungen. Also Institutionen sind ja, ich glaube auch das ist eine wichtige Erkenntnis, Institutionen sind ja irgendwie keine abstrakten Dinge, sondern Institutionen sind eine Ansammlung von Menschen, die Entscheidungen treffen. Mhm. Nichts anderes. Und am Ende, es gibt am Ende irgendwie auch immer eine Hierarchie in Ansammlungen von Menschen. Und so ist es sehr einfach oft zu verstehen, wer gerade eine Entscheidung trifft und mit wem man im Gespräch darüber sein sollte. Und dadurch wird eine Institution sehr schnell menschlich. Und im Zwischenmenschlichen hoffen wir auch bei empathischem Verhalten, dass es erstmal einfach bedeutet, vielleicht auch wenn es nicht meine Haltung ist, ich höre dir mal zu. Mhm. Und eine Bereitschaft. Und das ist mir auch so wichtig, weshalb ich auch in dem Buch so über Dogmatismus und so schreibe, eine Bereitschaft oder eine Anerkennung. Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass jede Haltung, die wir haben, dass wir eine Offenheit dafür haben, dass sie falsifizierbar wird und von anderen widerlegt wird, weil andere ein besseres Argument zum Beispiel haben. Und wenn wir diese Bereitschaft nicht haben, dann sind wir dogmatisch. Und wir sagen, egal was andere sagen und welche Beispiele, Argumente, Lebenserfahrungen, Expertise ich sie vorbringen, ich auf meinem Standpunkt beharre, das ist Dogmatismus. Mhm. Und mit Dogmatismus kommen wir zu keinem liebevollen zwischenmenschlichen Verhalten und auch zu keinem positiver gesellschaftlicher Wandlung. Und genau, ziemlich kurz verloren und wollte aber wahrscheinlich einfach nur sagen, dass wenn Dogmatismus und dieser starre Sinn, diese Starrheit oder auch diese Verhärtung, die du vorhin angesprochen hast, wenn wir die ablegen als Menschen vielleicht in unseren Beziehungen und dann als diejenigen, die Institutionen repräsentieren, dann sind wir schon einen guten Weg hin zu empathischem Verhalten.
Mhm. Ja, danke nochmal, dass du das auch nochmal betont hast, dass Institutionen ja Ansammlung von Menschen sind, die Agency haben, die Möglichkeiten und Spielraum haben, manchmal mehr, manchmal weniger, aber weil ich glaube, oft ruht man sich auch einfach darauf aus, dass man sagt, das war schon immer so oder das ist halt so, so sind die Strukturen. Ja. Aber Strukturen sind ja menschengemacht und können auch von Menschen verändert werden. Und das bringt mich so ein bisschen auch leider zum Ende langsam unseres Gesprächs, obwohl wir noch ewig weitermachen könnten. Aber das bringt mich so ein bisschen zum Thema Handlungsperspektiven. Mhm. Wenn jetzt jemand dein Buch liest und oder diesen Podcast hört, danach nur eine Sache im eigenen Alltag verändern würde, was wäre das? Welche wäre das deiner Meinung nach am besten? Also was würdest du empfehlen? So, das ist etwas, das da hast du die Möglichkeit, innerhalb deines Spektrums, innerhalb deiner
Wirkmächtigkeit.
Selbstwirksamkeit. Genau. Innerhalb deiner der Möglichkeiten deiner Wirksamkeit etwas zu verändern hin zu mehr. Mhm. Hin zu mehr Empathie und Widerstand.
Ich denke, vielleicht, also für mich ist es wirklich eine Riesenbereicherung, dieser Versuch, auf keinen wirklich dem zu widerstehen, zu beurteilen und verurteilen als ersten Impuls. Das bringt mich in eine Situation, wo ich viel wohlwollender und liebevoller meinen Mitmenschen gegenüber bin. Und wo ich auch einfach richtig viel lerne, richtig viel von anderen lerne und wie die Situation gestalten. Und dann das anzuerkennen, das ist auch politisch wichtig, das anzuerkennen, diese Ambiguitätstoleranz, über die wir gesprochen haben, für sich selbst, weil das Leben angenehmer gestaltet, wenn man Komplexitäten anerkennt. und aber auch das politisch versteht. Also dass wir verstehen, zum Beispiel, ja, richtig, unsere Regierung steht vor nicht gekannten Herausforderungen und viele Kennzahlen gehen in keine gute Richtung. Und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass nichts getan werden kann und dass alles schwarz ist, dass alles dem Abgrund geweiht, was auch immer ist, sondern dass wir an demselben Punkt, dass eine Regierung trotzdem handlungsfähig ist und wir trotzdem fordern dürfen, dass, weiß ich nicht, dass Einkommensgerechtigkeit schneller erreicht wird, dass es Steuergerechtigkeit gibt. So eine Sache ist keine Entschuldigung für was anderes, eben weil unterschiedliche Sachen gleichzeitig bestehen können und diese Komplexität dürfen wir auch bei anderen einfordern.
Wir stellen unseren Gästinnen am Ende immer eine Frage. Und auch gerade spannend finde ich, dass Menschen diese Frage zu stellen, die nicht in der Kirche sind. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist getauft und konfirmiert. Also du, Kirche ist ja jetzt auch nicht was Fernes, aber Kirche ist ja auch nicht nur, also auch eine Ansammlung von Menschen, aber auch eine sehr große Institution. Mhm. Kirche ist nach dem Staat in Deutschland immer noch die zweitgrößte Arbeitgeberin.
Wow.
Das bei allen sinkenden Mitgliedszahlen und sowas alles, das gibt es auch. Genau, aber es ist schon, also klar, da geht jetzt diakonische Einrichtungen und alles so mit rein, ne? Kindergärten, also nicht nur der, man hat ja schnell den Sonntagsmorgensgottesdienst nur vor Augen, aber das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja eine große Institution aus Kirche und Diakonie, katholisch, evangelisch und so, und da gibt es einfach Caritas, Diakonie und so weiter, viele, wenn man die alle zusammenzieht, dann kann man das so sagen, dass sie die zweite größte Arbeitgeberin ist in Deutschland.
Und Kirche ist ja auch gesellschaftlich eine Stimme immer noch. Ne? Also klar verliert sie an Bedeutung, aber ist auch eine gesellschaftliche Playerin. Ne?
Ja, und
zivilgesellschaftliche.
Ja, und auch die Vernetzwerkung mit der Politik. Also je mehr ich so auch so eingestiegen bin in kirchlichen Gremien arbeiten und dann noch so auf politische Empfänge eingeladen wurde und so, wo ich echt so dachte, huch, ihr scheint ja schon lange irgendwie abends ein Weinchen miteinander zu trinken. So, ne? Also das ist echt, das waren so Momente, wo ich dachte so, wow, ich höre immer nur, Kirche hat keinen Einfluss, aber da ist ja sehr viel Wirksamkeit auch. Ne? Also nochmal genau mit dem Blick auch vielleicht darauf und aus deiner Expertise heraus gefragt, zu all dem, was wir gerade so auch besprochen haben, ein bisschen was hast du vielleicht gerade auch schon angerissen und dennoch die Frage, was wäre dein Traum für eine Kirche?
Ich würde mir wünschen, ich fände ganz großartig, auch also wenn wir zum Beispiel über das Thema Spiritualität denken und wie unterschiedliche Menschen Spiritualität angehen, also für mich bedeutet das, Glaubenssätze zu haben, die einen irgendwie befähigen, ein erfüllteres, sicheres Leben und zu haben und auch Regeln gibt im Umgang mit anderen Menschen. Und in dem Zusammenhang, ich finde ganz toll, wenn in spirituellen Räumen das Offene und das Befähigende den Großteil ausmacht. Klar, es muss irgendwie Grenzen, wir haben ja auch viel über Grenzen gesprochen, die müssen ja nichts Konfrontatives sein. Aber das ist in diesen Räumen eben die Unterdrückungsstrukturen, die wir sonst in der Gesellschaft kennen, dass es die nicht gibt. Das nehme ich noch nicht so wahr, natürlich vor allem in der katholischen Kirche nicht. Auch weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was ist nicht verhandelbar, ist für mich nicht verhandelbar, warum Frauen nicht denselben Zugang haben zu Ämtern und Positionen, zu Macht wie Männer. Ich gucke auf die großen Weltreligionen im Allgemeinen eher kritisch aufgrund den Dingen, die sie, also alle wahnsinnig patriarchal natürlich bis heute. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da noch ein Wort sagen. Es scheint so, dass ihr so ein wie mag man das sagen, so eine Sternstunde irgendwie innerhalb der Kirche seid, wie ihr Kirche und wie es bei euch gelebt wird, mit den Strukturen. Als jemand, die eher auf der Außenseite ist, wirkt das eher als Ausnahme. Ich wünschte, das wäre die Regel. Und ich würde mir auch wünschen, dass dass es eben eine Trennung gibt von Staat und Kirche. Dass Menschen in diese Räume hineingehen, weil sie so gut tun, weil sie Menschen, Familien, Generationen zusammenbringen, Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Erfahrungen. Und aber es eben diese Trennung gibt von dem Staatlichen und es dieser, ja, dieser schöne, goldene, glühende Raum ist so. Vielleicht so?
Ja. Also vielleicht so, wir B und verurteilen nicht das.
Vielen lieben Dank. Aber wir bedanken uns bei dir. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass du mit dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen Dank für das, was du gesagt hast. Und vielen Dank auch an euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss,
euch.
Christina.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.